Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute bin ich wieder dran und Betty gibt ihren Senf dazu. Ich habe schon gehört, das ist jetzt unser Standardsatz und darauf warten unsere Hörer mit dem
Ja, das
Senf
ist auch
dazu
eine
geben.
schöne Routine.
Ja. Heute sind wir nicht im Ruhrgebiet, sondern wir gehen ganz, ganz weit weg. Aber ich habe mal einen Fall ausgesucht, der spielt in Amerika. Es geht um den Candyman. Aber obwohl
Candyman?
es, ja, es gibt viele Fälle, die sich Candyman nennen, aber ich hatte den ersten. Also, ich habe den ältesten Candyman. Wir
Okay.
gehen nämlich zurück in die 70er Jahre. Aber jetzt gehen wir erstmal noch in eine etwas aktuellere Zeit. Und zwar geht es um eine alte Dame, die aus ihrem kleinen Ziegelhaus tritt. In der Hand hält sie eine Plastiktüte mit Vogelfutter. Langsam steigt sie Stufe um Stufe den Kiesweg entlang, den Walter, ihr Mann oder Walter, ihr vor 10 Jahren gebaut hatte. Aus dem Nichts kommen 12 Tauben angeflattert. Dann noch 6 weitere. Mary weiß ganz genau, wer welche Taube ist. Die eine nennt sie Miss Whitey. Auf der anderen Seite sieht Mary Scott einen jungen Mann die Straße entlang schlendern. Er geht in eins der dreistöckigen Nebenbauten, und sie starrt in seine Richtung. Ihre Augen blinzeln hinter ihrer Brille. Einen Moment lang denkt sie an ihren Sohn. Manchmal sehe ich jemanden und denke, es ist mein Sohn, sagt sie. Dann denke ich, endlich ist er nach Hause gekommen.
Oh je.
Es ist September 2010, als die 83-jährige Dame dies vor einigen Reportern berichtete. Seit fast 40 Jahren ist ihr Sohn verschwunden.
Was? 40 Jahre verschwunden.
Also jetzt natürlich noch länger. Aber ja, so beginnt unsere Geschichte.
Das klingt nach einem Cold Case.
Richtig, ein ungelöster Fall. Wir gehen zurück an den 20. April 1972. An diesem Tag verließ der 17-jährige Mark, das ist der Sohn von Mary Scott, die Wohnung. Er ist ein Junge mit blauen Augen und Grübchen und sehr wohlerzogen. Außerdem hat die Mary Scott noch einen Mann und einen jüngeren Sohn namens Jeff. Als Mark an diesem Tag nicht nach Hause kommt, schickt sie ihren jüngeren Sohn los, um nach Mark zu suchen, und er fragt in der Nachbarschaft herum. Doch niemand ist Mark irgendwie in der näheren Umgebung begegnet. Sie fuhren die Straße der Nachbarschaft weiter ab. Sie kontaktierten Krankenhäuser und am Ende ging Walter zur Polizei, um seinen Sohn als vermisst zu melden. Einige Tage später bekamen sie dann eine Postkarte von Mark. Hey, wie geht es euch? Ich bin in Austin und habe einen guten Job gefunden für $3 die Stunde. Aber die Eltern schüttelten ungläubig den Kopf. Ihr Sohn, der gerade mal die Klasse 11 abgeschlossen hatte, war ohne ein Wort zu sagen nach Austin gegangen. Nein, das passte irgendwie gar nicht
Ja.
zu ihm. Ihm musste etwas Schreckliches passiert sein. Mary Scott arbeitete damals in einer sogenannten Telefonzentrale und in den Wochen des Verschwindens ging sie immer früher von der Arbeit heim und setzte sich auf die Eingangsstufen ihres Hauses und wartete auf ihren Sohn in der Hoffnung, er hätte seinen Job in Austin vielleicht aufgegeben und diese Postkarte würde vielleicht doch stimmen. Aber vergebens. Sie erzählt später, wenn sie nachts ein Geräusch gehört hatte, ging sie sofort zur Tür und öffnete sie in der Erwartung, ihr Sohn würde hinter der Tür stehen. Aber auch das stellte sich als Wunschvorstellung raus. Sie betete jedes Mal, dass er endlich zurückkommen würde, dass sie ihn endlich noch einmal umarmen könnte.
Wie gruselig.
Das ist richtig gruselig.
Das kann man so richtig nachfühlen. Das ist total schlimm.
Am Abend des 8. August 1973 unterbrachen die lokalen Fernsehsender ihr Programm. Mary Scott saß auf ihrem Blumenmustersofa und starrte auf den schwarz-weißen Bildschirm. Ein 33-jähriger Mann namens Dean Correll sei in seinem Haus in einer Straße oder einer Nebenstraße erschossen worden. Polizisten seien gerade dabei, einen Lagerschuppen zu inspizieren, den Correll in einer schmalen Sackgasse 14 Kilometer vom Stadtzentrum gemietet hatte. Aufgeregte Live-Reporter berichteten, dass die Polizei Leichen von Jungen ausgegruben habe, die vermutlich von Dean ermordet worden waren. Sie sagten auch, dass Coral früher in den Heights gewohnt und mit seiner Mutter in ihrer kleinen Süßigkeitenfabrik in der 22. Straße West gewohnt hatte. Dann griff Mary die Hand ihres Mannes und sagte auf einmal, oh mein Gott, ich glaube, Mark ist auch unter den Leichen. Also das ist halt in der direkten Nachbarschaft, wo die wohnen.
Ja, das klingt sehr plausibel.
Am nächsten Tag examinierte die Polizei weitere Leichen in einem Waldgebiet in der Nähe von der Sam Rayburn Straße oder Street, rund 200 Kilometer nördlich von Houston. Außerdem graben sie an einem Strand von den High Islands östlich von Houston. Einige der Leichen waren mit einer Schicht aus Kalk überzogen worden, durchsichtig mit Plastikfolie eingewickelt. Und Achtung, Leute, wenn ihr denkt, das hier ist schon zu viel an Beschreibung, dann solltet ihr gleich lieber wegschalten, denn es wird sehr grafisch. Manche hatten noch Klebereststreifen über den Mündern, andere eine Nylonschnur um den Hals. Manche hatten Einschusslöcher im Kopf. Innerhalb einer Woche wurden die Überreste von 27 Jungen gefunden. Die Opfer waren zwischen 13 und 21 Jahren alt.
27.
Ja, und wir sind noch nicht fertig. Schon bald sperrten Reporter aus dem ganzen Land nach Houston, in der Hoffnung, ihre eigene Karriere würde nach diesem Folgeroman steigen. Auch Truman Capote reiste nach Houston, um seine Karriere mit so einem Roman vielleicht anheizen zu können. Es war nicht nur die Zahl der Morde, die so großes Aufsehen erregte, mit den mindestens 20 Opfern, sondern das Schreckliche daran war auch, dass es alle Kinder aus der Nachbarschaft und den umliegenden Vierteln waren. Entweder wohnten die Kinder dort und Jugendlichen, oder sie hatten sich kurz vor ihrem Verschwinden in den Heights aufgehalten. Sie alle waren zwischen dem 13. Dezember 1970 und dem 25. Juli 1973 als vermisst gemeldet worden. 11 der Jungen hatten dieselbe Junior High School besucht.
11 dieselbe? Oh.
Ja.
Das heißt, da gibt's irgendwie einen Zusammenhang.
Ja, und alles hatte sich in diesem 3x5 Kilometer großen Arbeiterviertel abgespielt. Also da haben die sich alle einmal aufgehalten. Also so ein ganz bestimmter Radius. Und die sind alle als vermisst gemeldet worden und auch die Polizei wurde befragt. Und die Eltern haben die auch immer als vermisst gemeldet. Aber die Polizei war halt damals, tja, ist halt wow, ausgerissen, ne, und haben da nichts gegen gemacht. Kommen wir zu dem Mann der Stunde, Dean Coral. Er war groß und breitschultrig gewesen, mit vollem schwarzen Haar und Koteletten. Ein Reporter beschrieb ihn als freundlich und lächelnden Candyman. Der freundlich und lächelnde Candyman aus den Heights. Kostenlos verteilte er Bonbons an die Nachbarschaftskinder. Er hatte nämlich diese Süßigkeiten aus der Süßigkeitenfabrik seiner Mutter und ja, ließ auch dann und wann mal ein Kind, also Kind dort arbeiten, und seine Mutter und er galten als äußerst freundlich.
Okay, da verschöpft man ja als Kind keinen Verdacht.
Genau. Ja, also wie gesagt, alle beschreiben ihn als wohlerzogen, gepflegte und rücksichtsvolle Person. Niemand in den Hals konnte begreifen, dass der nicht vorbestrafte Coral der schlimmste Gewaltverbrecher der Geschichte in den USA gewesen sei. Und schließlich kam dann auch noch heraus, dass er nicht alleine gearbeitet hatte, sondern ihm zwei Teenager dabei geholfen hatten.
Das ist besonders perfide. Das ist richtig perfide.
Einmal Wayne Hankley, 17 Jahre alt, schlank, mit Akne im Gesicht und braunen Haaren, und David Brooks, 18, ein asketisch aussehender Teenager mit Nickelbrille. Sie gaben dann zu, dass sie halt die Jungs alle in den weißen Lieferwagen, den Coral besaß, gelockt hatten. Und sie hatten den Opfern immer angeboten, sie nach Hause zu fahren. Und damit das Ganze nicht auffällt, hatte Dean dann immer wieder seinen Wohnsitz in den Heights geändert. Also nicht sehr weit voneinander, aber immer so ein paar Straßen ist er dann umgezogen. Ja, und jetzt Achtung, ich spreche nochmal eine Triggerwarnung aus. Henley und Brooks halfen ihm, seine Opfer auszuziehen, ihnen die Hände und Beine zu fesseln und ihnen den Mund zuzukleben. Und dann haben sie sie mit Handschellen an eine knapp 1x2,5 Meter große Sperrholzplatte, also angekettet. Und oft zwangen sie dann die Jungen, einen Brief an ihre Eltern zu schreiben oder einmal zu Hause anzurufen. Dann begann Dean die Jungen auf ekelhafte sexuelle Weise, und ich finde es absolut widerlich, die Jungen auf ganz, ganz schlimme Weise zu quälen, indem er ihnen erst die Schamhaare ausriss und ihnen einen dünnen Glasstab in den Penis einführte.
Oh Gott.
Oder einen großen Dildo nahm und diesen in ihr Rektum einführte. Und dann verging er sich an diesen Jungen und vergewaltigte sie danach noch. Manchmal ließ er sich einen Blowjob geben oder manchmal vögelte er sie, sorry für den Ausdruck, sagte Henley später in einem Geständnis und einem Interview. Als er dann fertig war, brachte er die Jungs um. Henley und Brooks konnten den Polizisten später viele Namen nennen. Mit einigen waren sie sogar eng befreundet.
Was sind das für merkwürdige Jugendliche?
Ja, die Beziehung zu dem Dean und wie die da zu dem stehen, kommt gleich noch raus. Im Anschluss haben sie Coral immer dabei geholfen, die Leichen zu seinem Auto in den Lieferwagen zu schleppen. Auch über sie sagt man, dass sie eigentlich nicht in den Heights als Problemkinder galten, auch wenn bei beiden die Eltern sich jeweils getrennt hatten. Aber ansonsten waren sie wirklich unauffällig und ganz gute Schüler und sind nie irgendwie straffällig geworden. Später sagt der Wayne Henley, dass ihn mal seine 14-jährige Nichte im Gefängnis besucht hat. 2010 ist er 54 Jahre alt und erzählt einem Reporter, dass seine Nichte ihn gefragt hat, ob er wirklich all diese schrecklichen Sachen getan habe. Und er antwortet dann darauf: Schatz, ich wünschte, ich könnte dir erklären, warum ich es gemacht habe, kann ich aber nicht. Henley ist 1,65 groß und wiegt 75 Kilo. Also eigentlich ein sehr schmächtiger Mann, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Mittlerweile sind seine Haare zunehmend dünner und er trägt eine Lesebrille. Seit seinem Geständnis haben Brooks und Henley immer mal wieder Kontakt. Und beide schreiben sich ab und zu, aber der Kontakt schläft ein. Sie haben auch eigentlich nicht mehr so wirkliche Gesprächsthemen. Und der Wayne Henley sagt dann auch irgendwann, ja, worüber sollen wir denn schreiben? Dass wir beide die Tat bereuen oder dass wir über die Taten sprechen? Mal ehrlich, worüber können wir miteinander reden? Das Einzige, was wir vielleicht sagen könnten, ist, dass wir uns wünschten, dass wir Dean niemals begegnet wären. Mitte der 60er Jahre, der David Brooks muss da 10 oder 11 Jahre gewesen sein, ist er auch selber mal an der Candy Factory vorbeigelaufen. Die hat sich gegenüber der Grundschule befunden. Ich meine, eigentlich so ein ganz gutes
Perfekt,
Geschäft.
Ne?
Ja, gutes Geschäftskonzept. Schleichst dich mal eben rüber, auch wenn das ja nicht erlaubt ist, aber naja. Die Fabrik war eine kleine Halle mit einem Büro und einem vorderen Bereich. Davids Eltern waren geschieden. Seine Mutter lebte in Vermont und David wohnte alleine mit seinem sehr strengen konservativen Vater, der als Pflasterer arbeitete. Andere Bewohner gaben später an, dass der Vater, also Alton, seinen Sohn David nicht wirklich mochte, da David halt sehr schmächtig war, ein sehr kränklicher Junge und immer eine Brille so hippiemäßig trug und das sah alles so ein bisschen nach Kränklichsein aus und das hat dem männlichen Vater überhaupt nicht gefallen. Dann traf er auf Dean Coral. Dieser Mann hielt ihn nicht für eine Memme und David begann ihn zu vergöttern. Dean Coral war in Indiana, Tennessee aufgewachsen und im Alter von 16 mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Texas gezogen. 1962 kamen sie in die Heights, wo seine Mutter ihre Süßigkeitenfabrik eröffnete. Diese war auf Pralinen mit Nusskaubonbons spezialisiert. Coral beaufsichtigte, mein Gott, die Fließbandproduktion. In seiner Freizeit verteilte er die Süßigkeiten an Kinder. Die Kinder durften auch mit auf seinem Motorrad fahren. Seinen Lieferwagen hatte er mit Kissen, Teppich und einem Fernseher ausgestattet und er nahm die Kinder dann zu einem Picknick an den Strand mit.
Das war schon komisch.
Da finde ich das auch schon komisch. Aber irgendwie da hat keiner was gesagt und irgendwie waren die Eltern aus den Heights so ziemlich froh, wenn ihre Kinder mal unterwegs waren. Und hat eigentlich niemanden geschert, aber ich glaube, das ist, die Heights waren auch so, war ein relativ kleines Arbeiterviertel und da kannten sich alle und keiner hat gedacht, dass da irgendwie was passiert, ne? Die Eltern in den Heights machten Corals Kinderliebe keine Sorgen. Er war außerdem Leiter der Pfadfindergruppe
Ach du Schreck.
und ja, er verteilte sogar Jobs in der Süßigkeitenfabrik. Marley Winkley erzählte seiner Mutter eines Tages, dass er von ihm einen Job in der Candyfabrik bekommen hatte. Er sammelte dort Nussschalen auf und kratzte das Karamell vom Fußboden. Die alleinerziehende Mutter, Selma, war Altenpflegerin und arbeitete nachts. Sie freute sich sehr darüber, dass ihr Sohn einen kleinen Teilzeitjob angenommen hatte. Aber niemand vergötterte Coral so sehr wie seine zierliche Mutter. Eine Frau, die sehr geschäftstüchtig war, aber auch ebenso bekannt war für ihre Heiratsfreude.
Oh.
Sie hatte den Vater von Coral zweimal geheiratet und ließ sich zweimal von ihm scheiden.
Da waren wohl Elizabeth Taylor und Richard Burton das Vorbild.
Ja. Nach ihm heiratete sie einen Handelsvertreter und ließ sich auch wieder von dem scheiden. Danach heiratete sie einen Matrosen. Ja, das ist ja nicht so wirklich ernsthaft, ne? Also, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber hier kommen gleich mal, ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, diese ganze Liste an Opfern.
An Opfern, ja, klar, das sind alles so derselbe Typ, sehr kindlich.
Und sehr jung, ja. Dean versuchte seiner Mutter alles recht zu machen. Er verließ oder versuchte sogar 1965 einen Antrag zu stellen, um das Militär frühzeitig zu verlassen. Und sein Antrag wurde bewilligt. Eines Tages äußerte Marys dritter Ehemann den Verdacht, dass Coral schwul sei. Warum sonst lud er nach Feierabend immer Jungs in die Fabrik ein?
Ja.
Seine Mutter selbst sagt, na ja, er gehört einfach zu denen, die so niemandem zu nahe kommen wollen und die sehr schüchtern sind. Und deshalb kann er auch keine enge Beziehung eingehen, weil er eben so zurückhaltend ist. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, es sind auch die Augen einer Mutter und was willst du sonst sagen? 1968 ließ sie sich auch von ihrem dritten Ehemann scheiden. Dann riet eine Hellseherin ihr, sie soll so weit weg wie möglich von ihrem Ex-Mann wohnen und wegziehen. Und so schloss sie die Fabrik und ging nach Colorado. Coral wollte aber in Houston bleiben. Er war mittlerweile 29 Jahre alt, hatte einen Job als Elektriker und zog bald in ein Apartment in die Yorktown Street, 8 Kilometer südwestlich der Heights. Irgendwann nach dem Wegzug seiner Mutter gab er sich endgültig seinem Verlangen hin, was er jahrelang verborgen hatte. Er begann, Jungen und junge Männer zu sich nach Hause einzuladen. Einige von ihnen kannte er schon aus der Süßwarenfabrik. Dazu gehörte auch David Brooks. Kaum war Brooks in der Wohnung, überredete Coral ihn, seine Hose auszuziehen. Coral kniete sich vor ihn und befriedigte ihn oral. Im texanischen Strafrecht wurde das damals noch als orale Sodomie definiert. Eine orale Sodomie, also damals war das eine Straftat, wenn zwei Männer miteinander.
Natürlich, klar. Schwul war generell strafbar.
Laut Brooks und deren Freunden war der introvertierte Teenager aber nicht homosexuell. Er hatte damals sogar eine Freundin, aber er betete Dean Corll halt einfach an und hätte alles für ihn getan. Im Dezember 1970 kam der mittlerweile 15-jährige Brooks unangekündigt bei Coral vorbei. Und was soll ich dir sagen? Er entdeckte dort zwei nackte, an Corals Bett gefesselte Jungen und diese wurden ebenfalls von dem nackten Coral sexuell misshandelt. Als er ihn fragte, was du hier machst, erklärte er ihm später, dass er zu einem Gay-Porno-Ring gehörte und dafür bezahlt worden sei, die beiden Jungen zu Fotoaufnahmen nach Kalifornien zu schicken. Aber irgendwann rückte er dann doch mit der Wahrheit raus und gestand ihm, dass er die beiden Jungen ermordet hatte und in seinem Lagerschuppen vergraben hatte. Bei den beiden handelte es sich um Jimmy Glass und Danny Yates. Die 14-Jährigen waren beste Freunde gewesen und stammen aus dem Stadtteil Springs Branch. Am Sonntag, dem 13. Dezember, waren sie abends zusammen mit Jimmys Vater und dem älteren Bruder, Willi, in den Heights unterwegs gewesen. Sie wollten dort einer kirchlichen Anti-Drogen-Kundgebung und später dem Gottesdienst des evangelischen Tempels oder der evangelischen Kirche teilnehmen. Jimmy und Danny saßen in der Kirche ganz vorne. Mitten im Gottesdienst gingen sie den Gang entlang und äußerten, sie müssten einmal auf die Toilette. Und ab da oder ab diesem Zeitpunkt hatte sie niemand mehr gesehen. Ja, also wir wissen ja, was jetzt mit den beiden passiert ist. Die Polizei ging nach dem Verschwinden der Jungs nur halbherzig auf die Suche. Damals wurden alle Vermisstenanzeigen von Minderjährigen unter den verschiedenen Ermittlern aufgeteilt. Die Beamten oder der Beamte, der Jimmys Anzeige auf dem Tisch liegen hatte, hielt den Jungen für einen Ausreißer. Schließlich war er ja schon einmal von zu Hause weggelaufen, wegen Streitereien mit seinem Vater. Die Familien waren auf sich gestellt. Jedes Wochenende fuhren Dannys und Jimmys Eltern durch Houston und hängten Suchplakate auf. Billy schaltete eine Anzeige in der Wochenzeitung Green Street. Es war ein offener Brief an seinen Bruder. Darin versprach ihm Billy ein Motorrad, wenn er wieder nach Hause käme. Dannys Vater fuhr sogar nach Mexiko. Er hatte einen Tipp bekommen, dass sein Sohn dort gesehen worden sei. Sein Sohn äußert später, Papa begann vor unseren Augen zu zerfallen, erzählte sein Sohn und seine Tochter Cindy später.
Gott, wie schrecklich für die ganze Familie.
Ja, ihr Lieben, und so sind wir quasi schon am Ende unseres ersten Teils, denn ja, wir haben so viel Information und so viel Opfer, die wir hier einmal benennen wollen und die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und das ist auch wichtig, denn nicht alle Opfer sind bis heute gefunden worden. Und da ist es doch wichtig, dass man nochmal an sie erinnert. Ich finde, bis hierhin ist es schon ein sehr grausiger Fall und ich glaube, den muss man auch, glaube ich, in Portionen verkraften erstmal, weil es wird noch weitergehen und es wird noch schlimmer.
Amerika, das Land der Superlative.
Richtig. Ja, ihr Lieben, dann wären wir auch für heute am Ende unseres Falls.
Ja, da bin ich immer schon gespannt, wie es weitergeht, denn ich hoffe natürlich, dass man diesen Täter doch irgendwann mal schnappt.
Ja, beziehungsweise man, ja gut, ich verrate nicht zu viel. Gut, ihr Lieben. Das war unser, ja, erster Teil des Halloween-Specials, deshalb halt auch Amerika. Und wir hoffen, ihr habt euch nicht zu sehr gegruselt.
Dann macht es gut und habt noch eine gute Woche.
Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.